ARD.
Es mutet etwas an, als ob Putin damit Kriegsziele erreichen könnte, die er auf dem Schlachtfeld eben nicht erreicht hat. Und das wäre sicherlich ein Ergebnis, das nicht akzeptabel wäre.
Sagt Kanzleramtsminister Frei auf NTV über den angeblichen Friedensplan für die Ukraine, ausgehandelt zwischen den USA und Russland.
Auch die EU-Außenminister zeigen sich irritiert über die amerikanische Initiative. Sie fühlen sich übergangen.
Gleichzeitig setzt Russland seine Angriffe in der Ukraine fort.
Gezielt werden Umspannwerke bombardiert, um die Stromversorgung zu unterbrechen.
Im Nahen Osten will die Europäische Union am Friedensplan von US-Präsident Trump mitwirken.
Rund 3000 Palästinenser sollen als Polizisten für den Gazastreifen ausgebildet werden.
Und auch 2 Jahre nach dem Massaker der Hamas sind viele Familien in Israel noch traumatisiert.
Unsere Korrespondentin Bettina Meyer hat eine trauernde Mutter besucht, die am Tag des Überfalls ihre Tochter verloren hat. Hallo, ich bin Daniel Runge.
Und ich bin Tarek Yusbashi. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Donnerstag, den 20. November um 16 Uhr. Ja, Berichte über einen angeblichen US-Friedensplan für die Ukraine sorgen seit gestern Abend für Diskussionen, wenn nicht gar für Irritationen. Daniel, was ist denn dran an diesen Berichten?
Ehrlich gesagt, das ist schwierig zu sagen, denn eine offizielle Bestätigung für diesen angeblichen Friedensplan, die gibt es immer noch nicht. Was es gibt, das sind lediglich Berichte von amerikanischen und europäischen Medien. Und danach soll es in den vergangenen Wochen immer wieder Gespräche zwischen den USA und Russland zum Ukraine-Krieg gegeben haben. Von Geheimverhandlungen ist die Rede.
Und was wurde in diesen Geheimverhandlungen vereinbart?
Angeblich gibt es einen Entwurf für einen 28-Punkte-Plan und der sieht offenbar vor, dass die Ukraine für eine Friedenslösung große Gebiete an Russland abtreten soll. Nicht nur die Krim im Schwarzen Meer, sondern auch weite Teile des Donbass, der schon jetzt teilweise von Russland kontrolliert wird. Außerdem soll die ukrainische Armee deutlich verkleinert werden.
Und wie fallen die Reaktionen auf diesen angeblichen Friedensplan aus?
Also in der Bundesregierung stoßen die Berichte auf komplette Ablehnung. Eine Stimme haben wir gerade schon gehört, unseren Kanzleramtschef. Und er steht mit seiner Meinung nicht allein da. Auch Außenminister Wadefuhl hat sich dazu geäußert, wenn auch etwas diplomatischer als Frei.
Wir begrüßen jede Initiative, die ergriffen wird, um in einen Verhandlungsmodus zu kommen. Aber die erste Voraussetzung ist, dass Wladimir Putin seinen aggressiven Angriffskrieg gegen die Ukraine beendet, dass wir zu einem Waffenstillstand kommt, ohne jede Vorbedingung, und dass dann miteinander fair verhandelt werden kann. Nur so geht es voran und nur so kann auch ein belastbarer Frieden erreicht werden. Das liegt im Kernpunkt unserer Interessen.
Ja, also Deutschlands Position ist schon mal klar. Erst einmal muss es einen Waffenstillstand geben, erst dann kann verhandelt werden. Und zwar mit der Ukraine und nicht über ihren Kopf hinweg. Und auch die Europäer müssen mit am Tisch sitzen. Die wurden doch auch diesmal nicht mit einbezogen, oder?
In keiner Weise. Das ist ja auch heute nochmal beim Treffen der EU-Außenminister in Brüssel deutlich geworden. Nicht nur, dass die Europäer bei den Verhandlungen der USA mit Russland nicht dabei waren. Sie sind noch nicht mal darüber informiert worden, dass es offenbar schon Eckpunkte für einen Friedensplan gibt. Und entsprechend groß war denn auch die Ablehnung in Brüssel.
Und was heißt das?
Nun, die EU-Außenbeauftragte Kallas, die hat sich geäußert und die hat nochmal betont, damit irgendein Friedensplan funktionieren kann, müssen sowohl die Ukrainer als auch die Europäer mit an Bord sein. Außerdem, sagt Kallas, dürfe nicht vergessen werden, wer in dem Konflikt Angreifer ist und wer Opfer. Und Radoslaw Sikorski, der polnische Außenminister, der hat nochmal klargestellt, die Fähigkeit Russlands, andere Länder zu überfallen, die muss eingeschränkt werden und nicht die Fähigkeit der Ukraine, sich zu verteidigen.
In der EU stößt also der angebliche Friedensplan der USA auf Ablehnung. Wie fallen denn die Reaktionen in der Ukraine aus?
Naja, eine Verkleinerung der ukrainischen Armee, große Gebietsabtretungen an Russland. Die Reaktionen fallen natürlich durchweg negativ aus. Aber das lassen wir uns am besten mal von Wassili Golot erklären, unserem Korrespondenten in Kiew.
Dieser Plan stößt auf große Kritik, denn es ist ein Plan, der vor allem die Maximalforderungen Russlands widerspiegelt. Russland hat diesen Krieg begonnen und Russland fordert von der Ukraine, eigenes Staatsgebiet, das Russland nicht kontrolliert, aufzugeben. Russland fordert von der Ukraine, die eigene Armee zu verkleinern. Das alles ist für die Ukraine keine Option, denn man hat kein Vertrauen, dass Russland diesen Krieg nicht weiter fortsetzen wird nach einer möglichen Pause. Das, was für die Ukraine zentral ist, sind Sicherheitsgarantien und darauf wird die ukrainische Führung auch weiter drängen.
Ja, man hört es heraus, Zugeständnisse, wie zwischen den USA und Russland angeblich vereinbart, die sind für die Ukraine völlig inakzeptabel, denn sie kämen eigentlich einer Kapitulation des Landes gleich. Aber die versucht das ukrainische Militär ja bis heute zu verhindern. Wie die aktuelle Situation in der Ukraine ist, dazu jetzt noch einmal Wassili Golot.
Die militärische Lage ist extrem schwer. Russland drückt an verschiedenen Frontabschnitten. Das russische Militär verliert jeden Tag sehr, sehr viele Soldaten. Auch die Ukraine verliert viele Soldaten. Und es ist schwierig, die Front zu halten, aber es gelingt der Ukraine. Und parallel dazu sehen wir eben, dass es massive Angriffe gibt auf ukrainische Städte, auch tief im Westen, bei denen viele Menschen getötet werden, verletzt werden. Und es ist eben so, dass Menschen stundenlang ohne Strom sind im ganzen Land, ohne Wasser und ohne Wärme. Und es steht dem Land womöglich der schwerste Winter seit Beginn des russischen Angriffskriegs bevor.
Wassili Golot hat es gerade schon angesprochen. Die Ukraine hat sehr große Probleme mit der Stromversorgung.
Ja, massive Probleme. Ausgelöst durch russische Drohnenangriffe auf die Energieinfrastruktur des Landes, also auf Kraftwerke und Umspannwerke. Der staatliche Netzbetreiber Ukrenergo, der hat deshalb schon landesweite Stromsperren zwischen 16 und 10 Stunden angeordnet. Sie gelten für alle Privathaushalte, aber auch Industriebetriebe sind immer wieder von Stromabschaltungen betroffen. Über die militärische Lage der Ukraine wird Präsident Selenskyj heute übrigens noch mit mehreren US-Generälen sprechen, die nach Kiew gereist sind.
Du hast es ja eben schon erwähnt, das EU-Treffen in Brüssel heute. Haben sich die Außenminister dort denn nur mit dem Ukraine-Krieg befasst?
Nee, auch mit dem US-Friedensplan für den Gazastreifen. Der stand nämlich auch auf der Tagesordnung.
Und was wird da gerade diskutiert?
Lass es mich so sagen. Was bei den Verhandlungen über eine Friedenslösung für die Ukraine nicht gelingt, soll zumindest beim Gaza-Konflikt klappen. Eine Mitwirkung der Europäer beim Friedensplan der USA.
Weiß man denn schon, wie die aussehen könnte?
Zum Beispiel, dass man dabei hilft, für Sicherheit im Gazastreifen zu sorgen. Die EU bietet nämlich an, palästinensische Sicherheitskräfte auszubilden. Erstmal 3.000 und langfristig sogar bis zu 13.000 Leute. Und die sollen dann die Hamas ablösen und als Polizisten im Gazastreifen arbeiten. Aber auch beim Grenzschutz will die EU mitmischen. Da geht es um mehr Personal, damit die Übergänge wieder richtig funktionieren, etwa der Grenzübergang Rafah oder der in Kerem Shalom. Damit soll vor allem sichergestellt werden, dass humanitäre Hilfe in den Gazastreifen kommt.
Ja, denn die humanitäre Lage im Gazastreifen ist ja weiterhin desolat. Und trotz Waffenstillstand gehen die Kämpfe zwischen Israel und der Hamas ja weiter.
Erst in der vergangenen Nacht hat es wieder zwei israelische Luftangriffe gegeben. In der Nähe von Khan Yunis war das. Da wurden mehrere Gebäude getroffen und das örtliche Krankenhaus berichtet, mindestens 4 Palästinenser seien dabei getötet worden.
Das Leiden geht also weiter auf beiden Seiten und das nun schon seit mehr als 2 Jahren. Der Auslöser war, wir erinnern uns, der Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober, ein Massaker unter Zivilisten mit mehr als 1200 Toten.
Ja, mehr als 2 Jahre ist das schon her, aber für viele israelische Familien ist der Hamas-Terror immer noch präsent. Es fehlt so ein Gefühl von Alltag, ein Gefühl von Sicherheit. Bettina Meyer, unsere Korrespondentin in Tel Aviv, hat jetzt eine Mutter besucht, deren Tochter am 7. Oktober ermordet wurde.
Dieses Bild hat Barr in Südamerika gemacht.
It's a special, you know.
Nachdenklich betrachten Kati und Meir Zohar das Bild eines Sonnenuntergangs über dem Sofa in ihrem Wohnzimmer. Fotografiert hat es ihre Tochter Barr, die von einer Reise aus Südamerika zurückkehrte, bevor sie das Nova Musikfestival am 7. Oktober 2023 in Israel besuchte. Hamas-Terroristen erschossen die 23-Jährige vor nunmehr 2 Jahren, als sie im Auto flüchten wollte.
The time is passing and the pain is growing. You miss her 2 years.
Die Zeit vergeht, aber der Schmerz wird schlimmer. Ich vermisse Barr seit 2 Jahren. Mit jedem Tag, der vergeht, sage ich, wow, noch ein Tag, wo ich sie nicht sehe. Ein Kind zu verlieren. Nicht im schlimmsten Albtraum habe ich damit gerechnet, dass sie Hamas-Terroristen auf einer Party erschießen. Es wird nicht leichter, sondern schwerer mit jedem Tag, der vergeht. Aus Sehnsucht nach ihrer getöteten Tochter hat Kati überall Bilder von ihr aufgehängt. Neben der Eingangstür ein Kinderfoto, auf dem Barr die Zunge rausstreckt. Fotos der Teenagerin mit halblangen Haaren, lächelnd mit Freunden im Arm.
This is with her brother, always doing nonsense, always.
Hier macht sie mit ihrem Bruder Unsinn, wie immer. Sie mag Einhorn-Donuts, Eis und sie mag sehr gerne Kaffee.
And coffee. She likes coffee very much.
Kati spricht in der Gegenwart von ihrer Tochter. Dennoch könne sie, wenn sie abends im Bett liegt, sich nicht an ihr Lächeln erinnern. Das sei das Trauma.
I think it's a part of the trauma.
Dann schaue sie Fotos von Barr auf ihrem Handy an, sagt sie. Dort sieht sie auch, wie Angehörige toter Geiseln, die aus Gaza zurückkommen, nach 2 Jahren Ungewissheit in Israel beerdigt werden. Einerseits erfülle sich die Hoffnung der Familien, weil sich ein Kreis schließt. Gleichzeitig beginne ein neuer Kreislauf, warnt die Frau mit der runden Brille.
I don't celebrate any holiday. It's horrible because
ich begehe keine Feiertage. Es ist schrecklich. Sie können nicht am Tisch sitzen, wenn so viel fehlt. Wir gratulieren uns auch nicht zum Geburtstag. Ich will das nicht, weil ich nicht glücklich bin. Wir bekommen jetzt Einladungen zu Hochzeiten von Barrs Freunden. Es ist schwer, weil wir wissen, dass unsere Tochter das nicht haben wird.
My daughter wouldn't get it.
Kati steigen Tränen in die Augen. In solchen Momenten versuche sie, sich ihrer Tochter nahe zu fühlen. Berührt persönliche Dinge von Barr, wie ein Armband, Haarspangen. In jeder Schublade, die Kati öffnet, liegt ein Foto ihrer Tochter.
This is hers. This is hers. You see? I need it. That's a smell. Yeah.
Auch ihr Lieblingsparfüm bewahrt Kati auf. Ein Fläschchen in der Wohnung, eins im Auto.
Some days when I feel that I miss her a lot.
Wenn ich sie sehr vermisse, schließe ich die Autofenster und versprühe das Parfüm, atme tief ein. Und es ist, als ob sie bei mir ist, als ob Barr neben mir sitzt.
She's sitting next to me. Yeah.
Rituale wie diese helfen Kati, sagt sie. Sie hat sich ein Tattoo mit dem Datum des 7. Oktober auf den Arm tätowiert. Die Eltern zogen kurz nach dem Angriff der Hamas nach Sderot. Die Stadt liegt wenige 100 Meter vom Gazastreifen entfernt und nah am Nova-Festivalgelände, wo ihre Tochter starb. Oft kommen sie hierher zurück, sagt Kati Zohar.
For us, the connection to the Nova site is more strong than the connection to the cemetery.
Für uns bedeutet dieser Ort des Festivalgeländes mehr als der Friedhof. Dort hat Barr mit Freunden Musik gehört, getanzt und das Leben genossen. Es war der Ort, an dem sie zum letzten Mal wirklich am Leben war.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Tarek Yusbashi. Bei mir im Studio war Daniel Runge aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Danke für euer Interesse.